Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you get a pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Heute Freiheit, die wir meinen. Klaus und ich haben so das Gefühl, es ist an der Zeit, mal über Freiheit zu reden, im rhetorischen Kontext, aber auch weit darüber hinaus. Scheint ja so ein bisschen, das ist heute Interpretationssache, was Freiheit denn sein soll. Es gibt natürlich die Partei mit dem F, darüber können wir auch sprechen im Verlauf. Falsch verstandener oder eigenartig verstandener sogenannter freier Wille. Es gibt Denkschulen, es gibt die Psyche, es gibt eine Menge großen Stoff, glaube ich, den wir zu beackern haben hier. Geht ja damit los, dass ganz viele Weltreligionen den sogenannten freien Willen unterstellen, eine göttliche Institution hat die uns Menschen gegeben. Dann geht es philosophisch weiter, der Immanuel Kant, der sagt als Aufklärungsphilosoph, es gibt ein angeborenes Recht der Freiheit, aus dem alle anderen Urrechte abzuleiten sind. Ja, und dann gibt es dieser Tage natürlich, während wir hier sitzen, so Ende Juni 2026, den bevorstehenden 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da hat natürlich Thomas Jefferson 1776 in der Unabhängigkeitserklärung geschrieben, die Sätze, die mir nachhallen als jemand, der eben lange da gelebt hat, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among those are life, liberty and the pursuit of happiness." Also ganz klar aufklärerisch Naturrecht, wie bei Kant oder Rousseau, ersetzt eine göttliche Autorität, die Gleichheit der Menschen, das Anrecht auf Leben, auf die Freiheit und das Streben nach Glück. Ja, dann kommt ein bisschen später Friedrich Nietzsche. Das Ich geht ins Zentrum des Freiheitsbegriffs und vielleicht auch abgeleitet davon viele neoliberale Gedanken oder auch libertäre Haltungen. In dem Feld muss ich mal sagen, das Libertäre wird so eine Einbahnstraße definiert heutzutage, weil es natürlich auch linke libertäre Vorstellungen bei den Schöpfern des Anarchismus, beispielsweise bei Proudhon oder Bakunin, gegeben hat, die libertär links buchstabiert haben. Und komischerweise hat man heute nur noch den Eindruck, dass libertär scharf am rechtsradikalen Rand sich bewegende Menschen besetzt haben. Ja, und dann, wenn wir den historischen Abriss nochmal ein bisschen zumachen, dann kommt natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts die Psychoanalyse dazu, dann kommen die Existenzialisten dazu und die stellen dann natürlich die Frage, Mensch, mit der Freiheit, mit dem freien Willen, damit ist es vielleicht gar nicht so weit her, wie wir uns landläufig vorstellen. Heute spielen viele dieser riesigen Gedankengebäude, die wir jetzt ganz kurz angerissen haben, im Alltag der Menschen entweder keine herausragende oder gar keine Rolle mehr. Und das Ich hat weiterhin Hochkonjunktur, das Wir ein bisschen weniger, gesellschaftlich wie politisch. Und auch in der rhetorischen Selbstdarstellung, womit wir natürlich beim Thema von Sprich mit mir sind. Also wie ist das mit anderen Worten mit der Freiheit? Präsentieren wir uns auf den Bühnen und den Bühnenbegriff haben wir etliche Male schon definiert hier in dieser Podcast-Reihe als Bühne, die mit Treppenstufen auf eine hölzerne Bühne leiten kann, aber das auch ein Gespräch im Familienkreis sein kann. Das kann auch Bühne sein. Wie ist das? Wie präsentieren wir uns als freie Menschen, indem wir da großen Hokuspokus machen und uns selbst darstellen oder indem wir eher in die Rolle der Zuhörer gehen, wo das Rampenlicht gar nicht so groß die Rolle spielt? Vielleicht das mal ganz kurz aufgezogen, so als Fächer, wo wir einsteigen können in diese Gedankenwelt der Freiheit, die im Jahr 2026 aus meiner Sicht unheimlich interessant ist. Vielleicht eine Einordnung deinerseits. Was denkst du, wo stehen wir denn mit dem Begriff der Freiheit in unserem Land im Moment?
Ich habe den verstärkten Eindruck, dass die Freiheit notleidend ist. Und ich habe den Eindruck, dass sie schwer angeschlagen ist, dass sie krank ist. Sie kann nichts dafür, aber wir Menschen können was dafür und Staatenlenker können was dafür. Ich würde es sogar drastischer sehen. Die wird zum Teil mit Füßen getreten, aber da, wo man das zulässt, gibt es auch immer Menschen, die das geschehen lassen, was mich auch sehr ärgert. Es ist für mich, also so bin ich erzogen worden. Es ist für mich ein hohes Gut. Wir hatten mal eine Folge, da haben wir darüber gesprochen, dass unsere Kinder nur ein grenzenloses Europa kennen. Der Inbegriff von Freiheit, ohne Grenzkontrollen und sowas.
Traumhaft.
Ja, sowas. Ich kann die persönliche Freiheit gar nicht denken, ohne die Freiheit, die die Gemeinschaft angeht. Da gibt es Schnittmengen, da gibt es Verantwortlichkeiten. Und das ist alles irgendwie gerade von anderen Themen überlagert oder wird überhaupt nicht mehr richtig priorisiert in meiner Wahrnehmung. Und deshalb ist deine Herleitung so richtig. Du kannst sie historisch herleiten, philosophisch herleiten, politisch herleiten. Das ist alles absolut richtig. Wir können uns von allen Seiten nähern. Nur alleine das belegt es, dass dieser Gedanke immer ein vorherrschender Gedanke war, der verfolgt wurde, der erstrebenswert war. Und wir können uns ja die Begrifflichkeiten genauer anschauen. Ich halte es für das eines der höchsten Güter, die wir haben, und wundere mich, wie wenig es Platz findet unter den Top 3 in irgendeinem Ranking oder auch in Gesprächen. Das Einzige, was wir auch schon gestreift haben, ist, ja, was ist denn mit Meinungsfreiheit?
Ja.
Leidet die? Da gibt es ja immer wieder das Thema, dass man sich echauffiert. Gibt es eine Einschränkung? Kann ich noch alles sagen? Also da wird das immer wieder mal angesprochen, richtig, ne? Aber was ist mit meiner eigenen Freiheit? Und was ist mit der Gesellschaft, mit unserer, aber auch mit Nachbarländern oder auf der ganzen Welt? Und da ist, glaube ich, einiges im Argen, oder? Ich weiß nicht.
Das kann man wohl so sagen. Mir ist wirklich so mit der notleidenden Freiheit, die du eingeführt hast, so eingefallen, ist diese Standardfrage, wie konnte es so weit kommen? Ja. Und also wir haben ja politische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die so ein bisschen, um nochmal die Philosophie anzusprechen, dem Nietzsche sehr stark folgen und sehr stark so diese Ichigkeit unserer Zeit betonen. Ja. Kann es irgendwie sein, dass wir auch ein bisschen die Erzählung der kommerziellen Freiheit so stark in das Zentrum gerückt haben, dass wir die Seele ein bisschen vergessen haben, so nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, mein Boot?
Natürlich spielt das eine Rolle, weil viele Menschen sich ja komplett darüber definieren. Das ist natürlich arg zu kurz gegriffen, das ist ja völlig klar. Also wer das nur materialistisch ausrichtet, dem wird irgendwie ein bisschen Substanz fehlen. Ich habe gar nichts dagegen, weil am Ende muss auch alles bezahlt werden. Auch wenn ich Menschen mitnehmen möchte, die genauso ein Recht auf Freiheit haben, aber vielleicht gehandicapt sind, schlechte Voraussetzungen haben, stark gebeutelt sind vom Schicksal, dann möchte ich die auch mitnehmen, aber dafür muss ich das auch bezahlen können. Deshalb wird natürlich immer, gerade jetzt ja in den Debatten, ich meine, jeden Tag reden wir über Schulden, über Milliarden, über Löcher, die gestopft werden, Sozialsysteme, Rentensysteme. Es geht immer um Menschen, die wir mitnehmen müssen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen allergisch, wie das diskutiert wird, aber das ist vielleicht für später noch das Thema. Das heißt, das ist das eine, aber am Schluss geht es da um eine ganz persönliche Geschichte, die ich überhaupt nicht mit Geld aufwiegen will. Da geht es doch um, jetzt, wenn ich über das Ich spreche, geht es doch um einen Lebensentwurf, den jeder für sich hat. Und ist es nicht erstrebenswert zu sagen, im schlechtesten Fall habe ich dieses eine Leben und nicht Variante 2 und 3, ich komme als Ratte, Stein oder Hund nochmal auf die Welt, wer das auch immer will, ja, okay. Oder es geht irgendwo weiter, das wäre natürlich auch eine schöne Sache, aber wir wissen es nicht. Nehmen wir an, wir haben nur das eine Leben, was mache ich daraus? Und ist es dann nicht mehr als erstrebenswert zu sagen, ich kann mich entfalten, wie ich möchte, nach meinen Plänen, nach meinen Fähigkeiten, nach meinen Beziehungen zu Menschen, mit dem ich Lebenszeit füllen will. Fast jetzt ein bisschen naiv formuliert von mir, aber wir sind doch alle irgendwo die Dirigenten unserer Lebenszeit, soweit wir die Freiheit dazu haben und annehmen, oder?
Klaus, ich finde, also die Rechtsaußenseite bietet natürlich schwer zu überbietendes in Sachen Naivität. Und wenn man jetzt gerade den vorgezogenen 4. Juli, diesen Nationalfeiertag der Amerikaner, nämlich den 19. Juni, sprich / Eröffnung des Obama Centers, Presidential Centers in Chicago, in seiner Heimatstadt oder der Heimatstadt von Michelle Obama besser gesagt, sich angesehen hat. Ich habe mir diese ganze Geschichte in PBS 3,5 Stunden lang angesehen mit allen Stars und allem drum und dran. Das war der 4. Juli 2026. Das war der 250. Geburtstag Amerikas. Die derzeitige Regierung braucht nichts mehr machen.
Nein, bitte nicht.
Der Käse ist gegessen aus meiner Sicht. Und da ist, jetzt kommen wir wieder zu der Naivität. auch wieder, deshalb gefällt mir das auch so gut, wie Jefferson das 1776 geschrieben hat in der Unabhängigkeitserklärung, the pursuit of happiness, das Streben nach Glück, verdammt nochmal. Natürlich ist das naiv. Ja, logisch. Und natürlich kannst du das auf unterschiedlichste Art und Weise buchstabieren.
Ja.
Aber das hat zutiefst mit Freiheit zu tun und mit Ermöglichung, mit Möglichmachung. Und selbstverständlich, innerhalb dieser Gemarkung können wir alles machen oder sollen wir alles machen können.
Wunderbar. Und ich habe gesehen in Social Media, dass du dir auch jeden Bericht über das Obama Center und die Eröffnung angesehen hast. Ich habe das genauso getan. Du hattest auch schon vor mir alles geliked. Ich bin dann nachgezogen. Und ich muss zum Leidwesen meiner Family gestehen, ich habe gestern einen halben Tag damit verbracht, mich mit dieser Veranstaltung in Chicago zu beschäftigen. Ich bin völlig geplättet von dieser Ästhetik dieses Gebäudes und diesem Park.
Großartig.
Ich habe diese Reden von Michelle Obama, von Obama selbst, ich habe das genossen. Das war rhetorisch, das war in Sachen Freiheitsgedanke, das war in Sachen Respekt nicht zu toppen. Und wie sie persönlich zu ihm spricht und am Anfang sagt, Barack, guck mich an. Und er, auf gar keinen Fall.
Genau.
Ich gucke weg. Ich halte es nicht aus. Und ihn zerlegt es ja nachher, weil sie so sein Herz trifft. Und okay, fast überflüssig zu erwähnen, dass dann auch Bruce auftritt. Ja. Entschuldigung, er ist natürlich so. Und was singt da? Land of Hope and Dreams. Entschuldigung. Und das ist genau das, was wir sagen. Und
weil Stevie du sagst, Wonder, Higher Ground, Jennifer Hudson mit der Hymne und also
alles großartig. Dabei.
Alles. John Legend, großartig.
Großartig. Ja. Und da sind Leute wie Tom Hanks, Steven Spielberg, alles Leute, von denen du weißt, wie die ticken. Und das war einfach toll zu sehen, dass es das gibt. Und dann, weil du eben sagtest, ja klar, das Streben nach Glück ist naiv, aber vielleicht braucht es genau diesen naiven Gedanken, die naive Formulierung, weil jeder kann das für sich positiv aufladen. Je nachdem, wo er gerade ist, wie er leben will. Und das ist bitte individuell im Rahmen. Zum Rahmen werden wir sicherlich gleich kommen. Aber das ist doch erstmal der Punkt.
Amen.
Ja, ja, mich hat das so beseelt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, davon zu erzählen. Und ich dachte, boah, wie toll ist das? Und natürlich wird es jetzt Leute von rechts geben, die sagen, das ist wieder so ein Einheitsbrei und so weiter. Nein, das war es aber nicht. Da war nur ganz klar die Botschaft, keiner hat das Recht, über dem Gesetz zu stehen. Keiner hat das Recht, jemand anderen wegen irgendeiner Haltung, Hautfarbe und dem Ganzen klein zu machen, Menschen zweiter Klasse zu machen. Das ist so. Das hat auch mit Gleichmacherei nichts zu tun. Das ist Anstand, das ist Rückgrat und das ist gesunder Menschenverstand und keine Schwurbelei.
Ganz genau so ist es. Und deshalb gibt es in diesem Kontext auch keine Naivität. Was mir nochmal beim Obama Presidential Center bei dieser großartigen Eröffnung aufgefallen ist, das ist ohne Feinde zu bashen oder so, natürlich sehr elegant ist, hat das natürlich stattgefunden. Das hat allein als riesige Affront gegen das gesamte jetzige Establishment natürlich stattgefunden, weil alle Superstars gehen dahin und das ist schon klar, dass das auch ideologisch eingefärbt ist.
Ja.
Aber es hat eben nicht so diese Bekenntnisse, die dort stattgefunden haben, sind auf der einen Seite naiv, auf der einen Seite simpel, auf der einen Seite dieses Bekenntnis zu diesem 1776, was eben diese enorme, auch symbolische Bedeutung deshalb hat, weil die 2000 Jahre davor hieß es, dein Leben, Mensch, ist ein Jammertal, du wirst wahrscheinlich mit 35 tot sein und du hast keine Selbstbestimmung, du bist fremdgesteuert und dann kommen eben Kant und Rousseau und dann die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und sagen, nein, Leute, der Mensch ist was wert. Der Mensch hat ein Recht, sich selbst zu bestimmen und nach Glück zu streben. Daran ist nichts Naives. Und
gar nicht.
Sich da immer wieder zu bekennen, ist was außerordentlich Wichtiges. Und das auch mit einer guten Rhetorik zu tun. Und da haben wir natürlich jetzt an diesem 19. Juni wieder Paradestücke gehört und gesehen.
Wirklich unfassbar. Ich konnte mich gar nicht satt hören. Aber auch nicht satt sehen an dieser Ästhetik von diesem Gebäude. Ich kann allen, die es noch nicht gesehen haben, nur empfehlen, geht ins Netz, schaut euch das an. Da gibt es Luftaufnahmen, da gibt es von innen die ganzen Räume, die Replika vom Oval Office, natürlich auch Statuen von Obama und seiner Frau, ein tolles Gemälde, was ich total ästhetisch finde.
Von einer nigerianischen Künstlerin. Ja,
genau, ein Museum ist da drin. Und da hat Obama gesagt, es geht in dem Museum nicht darum, zu zeigen, was ich alles Tolles gemacht habe. Es geht darum, allen, die das besuchen, zu vergegenwärtigen, was wir zusammen alles geschafft haben und also auch in Zukunft schaffen können. Das ist Freiheit.
Ganz genau.
Und deshalb zahlt das so drauf ein, auf das Thema. Und das war jetzt zufällig, dass diese Eröffnung da war. Ich hatte tatsächlich in dieser ganzen Entstehungsgeschichte von diesem Center gar nichts mitbekommen, muss ich zu meiner Schande gestehen, und bin völlig durchgedreht, bin komplett eskaliert. Ich war bei meinem Vater, haben wir ein bisschen Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht, und da habe ich ihm davon erzählt. Er war, sagt, das gibt's doch nicht, ich muss sofort gucken. Sag ich, ja, Papa, guck dir das an, ey. Das ist der absolute Hammer. Ja, und ich habe dann auch gleich zu Hause verkündet, ich muss da hin. Ja, dann haben die schon die Augen verdreht, weil die jetzt schon wieder wissen, dass ich schon wieder mir irgendwas da in den Kopf gepflanzt habe.
Ja,
aber ich muss da hin, ich muss das sehen.
Also, kurzer Spoiler. A, Chicago ist eine fantastische Stadt mit und ohne Obama Center. Direktflug ab Frankfurt, Chicago, O'Hare, ungefähr 10 Stunden. Also ist relativ langer Flug, aber ist okay. Tolle, tolle, tolle Stadt. Bluesstadt natürlich. Lake Michigan, großartig. Leute, fahrt bitte jetzt nicht im Juli, August, weil es ist zum Weglaufen heiß und schwül, und fliegt nicht im Januar, Februar, weil da braucht ihr Zwiebelhäute 7, 8, 9 Stück, um nicht zu erfrieren. Also super, super gut April, Mai oder September, Oktober. Großartige Zeiten, Chicago. Tolle Stadt mit dieser Mega-Attraktion, die jetzt noch dazu gekommen ist.
Also let's do it.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt, weißt du, jetzt kommt so eine andere Geschichte, die wir hier in Deutschland sehen. Da haben wir beide auch immer wieder drüber gesprochen, dass ganz viele Menschen hier bei uns, ganz anders als diesen Freiheitsgedanken, diese Vollkasko-Mentalität an den Tag legen. Also, dass sie gerne hätten und sich wünschen und es zum Teil leben, dass der Staat alles regelt für sie. Dass der Staat die Verantwortung übernimmt, dass der Staat für die Sicherheit sorgt, logischerweise. Aber dass der Staat ganz viel für sie übernimmt. Natürlich hast du dann vielleicht oder sogar sehr sicher mehr Sicherheit, aber du zahlst mit Freiheit. Und dieser Spagat scheint nicht mehr ganz zu machen zu sein, ist in meiner Wahrnehmung. Man kann das immer anders diskutieren. Ich möchte das gerade anfügen. Gestern habe ich unter körperlichen Schmerzen mir einen Teil des Parteitags der Linken angeguckt. Und das konnte ich nicht mehr ertragen, was ich da gehört habe. Und da ist ja quasi Etatismus in Reinkultur. Ich würde fast sagen Stalinismus. Ich habe ein paar Stimmen gehört, die anders gesprochen haben, muss ich wirklich sagen. Der eine neue Vorsitzende hat sich für mich komplett disqualifiziert schon, wurde auch bei keinem Gegenkandidaten mit 53% gewählt. Also da gibt es auch noch Andersdenkende. Aber da sind so Geschichten, weißt du, so in diese Richtung, noch mehr da bezahlen, macht das noch, helft uns da noch etwas, da noch etwas. Und das ist keine Freiheit. Ich betone nochmals, wie eben gesagt, ich bleibe dabei, die Menschen, die es nötig haben, die müssen wir mitnehmen. Das ist unser System. Dafür stehen wir. Aber das heißt doch nicht, dass jeder und jede die Freiheit und die Eigenverantwortung an der Garderobe abgibt. Da bin ich raus. Das möchte ich nicht. Das möchte ich auch für mich nicht. Das möchte ich für meine Freunde, meine Familie, meine Kinder nicht. Ich möchte, dass ich erstmal selbst für mich verantwortlich bin.
Ja, in so einer grundsätzlichen Freiheitsbalance, und vielleicht kommen wir da auch noch zu diesem Gedankenspiel Freiheit von und Freiheit für oder Freiheit zu, halte ich es schon auch für wichtig und bin grundsätzlich jetzt mal in Nichtbetrachtung dieses Parteitags und was dort gesprochen wurde, finde ich es relativ gut, wenn wir mahnende Stimmen haben, die da die Frage stellen, was wird bei uns vergesellschaftet, was wird bei uns privatisiert? Also diese Statistiken über die Entwicklung privaten Wohlstands der Superreichsten sind ja signifikant in den letzten 10, 20 Jahren. Damit sind wir auf einer Linie mit anderen europäischen Ländern und auch mit den Amerikanern, die da den Turbo eingeschaltet haben. Elon Musk ist ja nun der erste Billionär dieses Planeten. Und natürlich kann man da die Frage stellen, ey, was will denn der mit der Kohle? Oder was will ein Mensch mit so? Das ist unproduktiv. Das ist also prinzipiell, das war nur mein Gedanke, auch im Kontext Freiheit ist es mir schon wichtig, dass es mahnende Stimmen gibt, die mal die Frage stellen, was ist denn im Kontext, wie wollen wir zusammenleben, auch als Gesellschaft, sinnvoll und was nicht. Und gleichzeitig ist mir natürlich vollkommen klar, und das ist natürlich auch dein Mantra auch ein bisschen, man kann das bezahlen, was man erwirtschaftet hat, und man muss natürlich das Unternehmertum auch so flankieren und so beflügeln sogar, dass sich dort eben auch was tut. Natürlich, wir reden ja x-mal darüber, dass die großen Erfindungen Deutschlands sind 70, 80 Jahre alt, und it's about time, ja, wir brauchen jetzt mal eine neue Welle an neuen Sachen.
Ja, aber weißt du, dich fragt doch keiner, ob du deine Rechnung bezahlen kannst. Aber dein Antritt ist doch, ja, ich muss ja am Ende des Monats klarkommen.
Natürlich.
Ich muss meine Leute bezahlen, ich muss hier meine Miete bezahlen für die Kanzlei, ich muss und darf mit meiner Familie klarkommen, ich möchte mein Leben finanzieren, aber das muss ich ja bezahlen können. Und das ist nur das, was mich so wahnsinnig macht, dass es da diese Nehmerhaltung gibt, aber nicht wirklich gefragt wird, wie soll das gehen? Das ärgert mich. Das ärgert mich. Ich finde auch dieses T-Shirt von Van Aken, Tax the Rich, ich finde das unterirdisch. Ich glaube nicht, dass Leute, die auch richtig viel Geld verdienen, sich nicht beteiligen. Das machen die. Es gibt immer Ausnahmen. Aber die so zu stigmatisieren, da bin ich persönlich raus. Ich komme damit überhaupt nicht hin. Ich hätte gerne viel mehr Milliardäre. Ich hätte auch gerne noch viel mehr Millionäre hier im Land, weil ich glaube, dass dann hier auch Geld reingepumpt wird. Die werden sich beteiligen. Ist vielleicht genauso naiv wie der Freiheitsbegriff, aber ich ticke so. Und mir gefällt diese Nehmerhaltung, die Vollkasko-Geschichte, das sind alles Sachen, wo die Menschen ihre persönliche Freiheit dran geben. Haben die das verstanden? Sind die vielleicht mittlerweile bequem geworden? Ich stelle die Frage. Ja, ja. Du weißt ja, das ist ja nicht alles passiert per Knopfdruck. Das ist ja scheibchenweise. Aus heutiger Sicht, jetzt schaut man zurück und denkt, wann ist eigentlich was da passiert? In der letzten Folge hatten wir gesagt, dass im Moment der Staat der Arbeitgeber ist, der am meisten Leute einstellt, zahlt vielleicht drauf ein. Und ich möchte das überhaupt nicht schwarz-weiß machen, das wäre mir auch zu billig. Aber merken die Menschen nicht, dass sie immer mehr Freiheit abgeben, wenn alles für sie geregelt ist? Es mag eine große Anzahl von Leuten geben, die sagen, das ist doch bequem. Das ist wie so eine All-Inclusive-Reise hier, mein Leben auf dem Planeten. Dann kriege ich körperliche Schmerzen.
Klaus, ich glaube, diese ganze Erzählung hat durchaus auch noch einen anderen Pfad. Und den würde ich mal mit Kreativität oder Ermangelung an Kreativität oder Vorausschauen, im Prinzip so eine persönliche Utopie definieren. Da will ich hin, das will ich gerne. So kann ich mir mein Leben vorstellen, wo stifte ich meinen persönlichen Sinn, und da sind wir ja sehr stark wieder bei Haltung, führt unter anderem zum Beispiel zu tollen Geschäftsideen, zu Unternehmen, zu Start-ups, zu Geschäft und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass wir die Faulheit oder diese soziale Hängematte überschätzen und mehr dieser Aspekt der mangelnden Kreativität. Und das ist in der Tat so eine Rampe, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark aufgebaut hat. Mini-Episode aus meinem letzten kurzen Angestelltenleben, was nun auch schon etliche Jahre her ist, wo eine Mitarbeiterin sagt, also da fing gerade Corona an, wir mussten irrsinnig improvisieren mit Konferenzen, Podien und so weiter, die eben im Netz zu organisieren statt auf einer Bühne. Also fragt mich diese Mitarbeiterin, ey Andreas, da haben wir ja gar kein Verfahren zu. Also mit anderen Worten, wir haben keine Excel-Tabelle zu. Aber ja, natürlich haben wir die nicht. Woher auch? Also wir haben eine Pandemie hier, ja? Also wir müssen jetzt mal was machen, ja?
Ja.
Völliges Staunen, ja, um nicht andere Begriffe zu bemühen. Und irgendwie, du merkst es, also solche Gedankenpfade sind mir persönlich unfassbar fremd. Ich habe da überhaupt null Verständnis für, und da sind wir natürlich auch total aufeinander geprallt irgendwie.
Ja, zu Recht, ja. Ich bin ja froh, dass ihr aufeinander geprallt seid. Aber vielleicht müssen wir es so sagen, auch hier, die Freiheit geht ja, oder du kannst die Freiheit nicht denken, ohne dass Verantwortung mit einhergeht. Das ist ja der richtige Weg. Das heißt, wenn du die Freiheiten hast, deinen Lebensweg zu gehen, hast du immer eine Verantwortung. Und dann bin ich auch wieder bei einer gesellschaftlichen Verantwortung. Das denke ich immer mit. Weil wenn du nur Freiheit schreist und dein Ding durchziehst, dann ist das blanker Egoismus. Das hat dann mit Freiheit vielleicht auch nicht mehr viel zu tun. Also das ist ja nicht das Thema. Ich muss die Verantwortung immer mitdenken. Aber, und da glaube ich, dass heutzutage, das ist jetzt sehr subjektiv meine Ferndiagnose, dass viele Menschen aber eben auch vor diesem mit einhergehenden Risiko Angst haben. Wir sprachen darüber, dass viele Menschen in diesen Zeiten, wie sie sich gerade darstellen, an ihre Grenzen kommen. Manchmal finanziell, klar, weil alles teuer ist. Die Veränderung, die so rasend schnell geht, die Unsicherheit, Bedrohungen im Job, Kriege überall, schreckliche Bilder überall. Ein Iran-Krieg, der jetzt angeblich so gut wie beendet ist. Und der eine erzählt da, ich habe einen super Deal, und alle anderen lachen sich in seinem eigenen Land kaputt und sagen, du hast gar nichts erreicht. Das sind Menschen gestorben für nichts. Und da wird ein iranisches Volk allein gelassen und enttäuscht. Also können wir 1000 Folgen drüber machen. Das heißt, ich habe eine wahnsinnig große Verantwortung, die ich immer mitdenken muss. Und ich muss bereit sein, ein Risiko einzugehen.
Jawohl.
Weil das ist Freiheit, weil ich habe keine Garantie, dass der nächste Schritt, den ich persönlich oder unternehmerisch oder wie auch immer mache oder kreativ mache, ja, dass es funktioniert. Aber ist das nicht das Leben?
Ja.
Aber da haben viele mittlerweile offensichtlich wahnsinnige Angst vor.
Das Lebensrisiko ist, dass wir alle, auch du und ich, sterben werden, zum Beispiel. Ne? Und insofern, meine Güte, ja,
so be it. Das ist ungeheuerlich, dass du das so sagst.
Das ist ein Vorwurf. Ne? Also,
dann genau, Tag, ja, weil wir neulich, ja, über Longevity
sprechen. Ja, ja, genau.
Das irritiert mich total.
Du wirst 2897 Jahre alt. Das ist
nein, so alt nicht. Ja, genau. Vielleicht nur
150.
Mal. Lassen wir das. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Dieses Denken ohne Netz und doppelten Boden, was im Prinzip eine große Organik hat, was sehr dem Leben entspricht einfach, ne?
Ja.
Das eben auch auf unsere Wertschöpfungszyklen anzuwenden und zu sagen, Mensch, ich möchte das gerne mal probieren, weil die Akten von links nach rechts zu sortieren, mein Leben lang oder die nächsten 30 Jahre, ist vielleicht nicht das, was ich wirklich machen will. Zumal die KI das sowieso ablösen wird und so. Also an der Stelle bin ich komplett d'accord. Es gibt diesen einen Punkt, und das hatte ich jetzt schon mal eingeführt. Ich bin schon der Auffassung, dass ab einer zu definierenden Wohlstandsgrenze Reichtum nicht sinnvoll ist. Vielleicht sogar eine ökonomische Betrachtung. Geld, das rumliegt, bringt nichts.
Ja, aber das ist auch immer eine Frage, inwieweit man da wirklich die Freiheit der Leute einschränkt. Aber denk mal in Deutschland bitte an Dietmar Hopp, was der alles macht, unfassbar. Und weißt du, was das Tolle ist? Der quatscht gar nicht darüber, der macht das einfach und wird dann von irgendwelchen Fußballidioten noch angepöbelt, da flippe ich aus, ja. Also natürlich kann man da, aber wo ist eine Grenze? Das ist auch immer so,
ja, ein bisschen willkürlich. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht.
Ja, aus dem Gott, ich habe da echt Vorbehalte. Ja. Weißt du, ich hätte echt gerne, dass die Leute sagen, in Deutschland kannst du auch wirklich was machen. Das sind gute Leute. Und dann werden wir attraktiv, dann wird auch mehr investiert. Natürlich musst du darüber diskutieren, aber mir tut das alles in der Seele weh, weil ich habe, wenn ich das gerade sagen darf, am Freitag war ich auf einer Schulveranstaltung, 10. Klasse Abschluss, und da durfte ich einen Schülerpreis im Rahmen der Gilani-Stiftung überreichen. Zwei junge Damen, die sich wahnsinnig eingesetzt haben für die Schulgemeinschaft. Schülersprecher, Erste Hilfe, Tutorium, Feste, Ausflüge, also unfassbar. Ich saß da, ich bin extra noch früh dahin, es waren 100 Grad in dieser Halle, das war völlig egal. Ich saß da, weil ich sehen wollte, wie reden die übereinander, die Schüler und die Lehrer. Ey, das war fast zu kitschig für mich. So toll war das. Das war so wertschätzend. Es ging dauernd um Gemeinschaft. Es ging um Gemeinschaft, den anderen mitnehmen, damit man seine Ziele verfolgen kann. Ich war wirklich angefixt. Das war so schön.
Super.
Dann stand eine junge Dame auf der Bühne und sagte, ich hatte eine ganz schwere Zeit. Ich kam in der 8. Klasse in diese Schule hier und hatte irgendwie gar nichts mehr. Und ich mache die Klassentür auf und gucke in freundliche, energiegeladene Gesichter. Und seitdem hat mein Leben eine andere Wendung genommen.
Schön.
Ich kann alles schaffen, weil ihr da wart. Da habe ich gesagt, boah. Also ich habe das, da habe ich auch nachher, als ich dann die Einleitung zu dem Preis hatte, habe ich gesagt, Leute, ihr kennt die ganzen Klischees, die jungen Leute wollen nicht, können nicht. Sag ich habe hier gerade etwas erlebt, das nehme ich jetzt mit. Das ist eine ganz tolle Sache und davon werde ich ganz vielen Unternehmern erzählen, was ich gerade gesehen
habe. Wunderbar. Und das ist eine Gemeinschaftsbildung einfach.
Total. Ne? Aber jeder von denen, die da waren, hat dann gesagt, ich will da jetzt hin, das sind meine Träume. Ja. Der eine geht ab, der andere macht Abi jetzt, geht weiter. Also diese persönliche Entscheidung, wie sieht mein Weg aus? Ein Stück weit Freiheit. Vielleicht auch da wieder jetzt gerade naiv, aber vielleicht müssen wir es genauso sagen. Naiv muss nicht schlecht sein. Naiv gibt Platz, um es aufzuladen.
Positiv. 100%, ja. Das ist natürlich voll linkes Gedankengut, was dort entsteht, ne? Bei solchen Gemeinschaftsbildungen, ja. Ja,
niemals.
Ein bisschen aufziehen, ne?
Andreas, du weißt, wir sind ja manchmal da auch, was wir so konsumieren und so weiter, sind wir unterschiedlicher
Meinung. Total, ja, ja.
Das ist ja völlig klar. Aber das ist gar nicht schlimm. Also ich bin wirklich der Auffassung, wir müssen den ganzen Mist bezahlen können. Dabei bleibe ich. Und das ist mir einfach zu kurz von vielen Seiten im politischen Spektrum und in der Gesellschaft. Ich zitiere nochmal den DGB. Wenn wir Probleme haben im Sozialsystem, müssen die Unternehmer halt mehr zahlen. Entschuldigung, das ist nicht naiv, das ist strunzdoof. Fertig. Ja, so. Und da ist natürlich Stalinismus, da raste ich aus. Aber natürlich möchte ich nicht, dass hier jemand durchs Raster fällt, wenn er nichts dafür kann. Das möchte ich nicht. So bin ich groß geworden und ich finde das, mein Vater ist Arzt, der hat dafür gesorgt, dass Leute gerettet werden. Ich bin Anwalt, ich versuche Leuten zu helfen, die ein Problem haben, auch häufig existenziell. Also Dinger, du hast aus der ganzen Welt berichtet, was Menschen erleben, positiv wie negativ. Und wir sind doch immer in dem Konsens unterwegs, wenn wir uns unterhaken, wird es besser gehen.
Absolut. Und das ist ja nun wirklich auch der tiefrote oder meinetwegen auch schwarze Faden, der durch diesen Podcast sich durchzieht.
Schön. Der tiefrote, schwarze Faden. Schwarz-rot-goldene Farben. Nein, um Gott.
Da kommen wir gleich noch zu. Wir sind jetzt, genau.
Der schwarze Faden, ich drehe durch.
Ja, genau. Der schwarz-rot-goldene Faden finde ich gar nicht schlecht. Das ist ein schönes, das ist schön. Ja, so ineinander gezwirbelt, ne? Aber bevor wir zur Fahne kommen, vielleicht noch ein kleines Wort in der politischen Arena. Ich bin ja eigentlich zutiefst davon überzeugt, dass wir mit einer Partei, die die Freiheit ausbuchstabiert, so wie wir sie jetzt besprochen haben, relativ hohe Wähleranteile gewinnen könnten. Und die Partei mit dem F im Namen hat, also so mein privatempirischer Befund in der Post-Genscher-Ära, sich mutiert weg vom politischen Liberalismus hin zur Zahnärztepartei.
Das hattest du schon öfter erwähnt. Ich teile das nicht ganz. Allerdings muss man sagen, da gibt es auch so, wie soll man sagen, so ein Stereotyp irgendwie, ne? Und das wundert mich selber. Und ich glaube, dass das nicht imagefördernd ist. Das Gedankengut teile ich. Ich war auch schockiert, dass die nicht in den Bundestag gekommen sind. Mhm. Ich wollte das unbedingt. Und ich fand es auch nicht gerechtfertigt. Klar, jetzt kannst du mit der Ampel, wie das gescheitert ist, gibt es viele Erzählungen. Also gut laufen sieht anders aus. Ja, so Lindner hat Konsequenzen gezogen. Jetzt macht es Kubicki mit Mitte 70, der Freischnauze spricht, auch gute Sachen sagt über den Liberalismus. Ob er aber das Ding hochzieht, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss auch diese Partei viel breiter aufstellen, weil der Gedanke ist doch richtig. Da ist ja auch so, ich habe neulich da eine junge Liberale gehört, die hat Migrationshintergrund gehabt und sie sagte, wir sind hier hingekommen, weil meine Eltern für mich was Besseres wollten. Und ich glaube bis heute an dieses, wie sagte sie, Aufstiegsversprechen. Ich glaube daran, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich in meine Bildung investiere, dass ich einen tollen Beruf finde und mein Leben so gestalten kann, auch privat. Ich glaube daran. Und das ist es doch am Schluss. Also eingebettet in die Gesellschaft.
Selbstverständlich.
Dass das im Moment überhaupt nicht mehr mehrheitsfähig, beziehungsweise nicht über 5% mehrheitsfähig ist, schockiert mich ein Stück weit. Die FDP muss es aber für sich mal analysieren, dass es eben nicht nur Zahnärzte sind, nichts gegen Zahnärzte, aber dass das das Image ist. Weil der Student kann das genauso denken wie der Zahnarzt, der Jurist, der Fabrikarbeiter, die können das alle denken. Der Arbeitnehmer, der Arbeiter, also das verloren gegangene Klientel der SPD, kann auch ein Aufstiegsversprechen genauso haben.
Urgestein der Sozialdemokratie. Die SPD hat in Deutschland ein paar Mal regiert, genau mit diesem Versprechen, mit diesem Aufstiegsversprechen, hat als Partei das verkörpert.
Gilt doch durch die ganze Gesellschaft. Aber warum ist diese Partei, die den Liberalismus dauernd bedient hat, warum ist das nicht mehr so? Ich fand damals, klar, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Guido Westerwelle war als Typ schon nicht einfach. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, der hat schon wirklich tolle Sachen gesagt. Der war als Person auch wirklich, hatte andere Kämpfe auch zu kämpfen. Aber wir hatten ja zu seinem Todestag wurden ja viele Videos wieder gezeigt und du hast dir gedacht, die Stimme fehlt gerade im jetzigen politischen Betrieb. Und da waren viele Sachen, die ich mir angehört habe und die mich voll abgeholt haben, gebe ich gerne zu.
Ja, bin ich nicht komplett dabei. Also ich habe natürlich dieses persönliche Schicksal furchtbar und so inhaltlich, aber finde ich, Westerwelle war durchaus auch einer der Grabträger des politischen Liberalismus innerhalb der FDP und der Bewegung hin zu Neoliberalismus, also zu letztendlich einer Wirtschaftspartei. Ja, und das finde ich sehr problematisch. Und ich finde die Stimme des politischen Liberalismus, Hildegard Hamm-Brücher, Moral, Ethik, welches Gewicht hat die Freiheit für uns?
Okay, bin ich dabei. Musst du absolut mit reinnehmen. Jetzt will ich den Bogen trotzdem schlagen. Der wirtschaftliche Liberalismus wäre genauso, was heißt genauso, aber mindestens so wichtig, weil keiner redet mehr darüber. Die Wirtschaft findet nicht mehr statt. Also selbst unser Wirtschaftskanzler spricht irgendwie nicht mehr darüber. Also wer besetzt eigentlich dieses Thema? Und du kannst reden, mit wem du willst. Die Enttäuschung greift um sich. Aber keiner nimmt das mal in die Hand und denkt das und sagt das. Das tut mir total weh. Aber klar, ich bin dabei, dass wir es mit dem Liberalismus gerne moralisch höher hängen und sagen, was für ein hohes Gut, so wie wir heute oder in deiner Herleitung auch eingestiegen sind. Das unterschreibe ich auch. Aber dann müssen wir als Staat funktionieren und da brauchen wir natürlich auch die andere Facette.
Total. Also ja. Um Gottes Willen, also kein Missverständnis. Ich habe nichts gegen wirtschaftlichen Liberalismus und finde, viele, viele Punkte sind selbsterklärend und ich sehe schon, dass auch diejenigen, die ich so politisch ganz gerne mag, manche von denen die Augen ganz fest zukneifen im Moment gerade vor der Realität. Und für mich ist natürlich auch Teil der Wahrheit, auch das haben wir ein paar Mal besprochen, ja, das ist auch Teil der Erzählung. Wir sind auf dem Globus halt ein Stecknadelkopf. Ja? Ja. Und da immer noch drittgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten zu sein, ist völlig, also wer hätte das in 80 Jahren nach einem vollkommen zerstörerischen Krieg und einem furchtbar menschenverachtenden Regime für möglich gehalten, dass so eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird?
Ja.
Und meine Grundthese ist, mit dem Bewusstsein darüber, dass mit diesem Prozess natürlich Schmerzen einhergehen. Mhm. Wenn wir in den Ökonomien dieses Planeten Rang 8 oder Rang 10 einnehmen, dann sind wir auch noch überdurchschnittlich gut. Also statistisch gesehen, ja. Und natürlich hat ein solcher Abschwung, von dem ich relativ stark überzeugt bin, dass er sich weiterhin manifestieren wird, weil alle Zeichen darauf stehen, da ist vielleicht es angezeigt, von diesem Freiheitsbegriff, mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein dreimal nach Mallorca pro Jahr, ein bisschen runterzukommen.
Ich verstehe genau, was du meinst. Und da sind wir natürlich auf dieser höheren Ebene. Aber die Leute haben sich natürlich daran gewöhnt, an diesen unfassbaren Wohlstand, von dem wir alle partizipiert haben.
Da müssen sie entwöhnt werden wieder.
Ja, und es macht gar nichts, da mal ein bisschen abzuspecken und zu sagen, ich habe aber trotzdem was Erfülltes. Ich muss nicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Ich muss nicht das haben. Das ist schon richtig. Aber du siehst ja, bei jedem Reformvorschlag, der durchgesteckt wird, der noch nicht mal offiziell ist, geht sofort die Empörung los. Alle sagen, wir brauchen Reformen und zwar einschneidende, weil wir das System nicht mehr so aufrechterhalten, unser Sozialsystem, Stichwort Rente oder auch Krankenkassen, Pflege. Aber wenn ein Vorschlag kommt, schreien alle nein. Und das ist ja mindestens naiv, um nicht zu sagen, das ist saudoof, wenn nicht sogar eine Blockadehaltung, die am Ende zerstörerisch ist. Und diese Reformen werden uns zu Einschränkungen zwingen. Erst einmal. Ich glaube, dass wir gesunden können. Vielleicht würde dann, wenn der eine oder andere sagt, so, ich packe das jetzt mal selber an. Ich überlege mal, wie ich das hinkriege. Vielleicht kriegen wir dadurch aber auch einen neuen Schwung, eine neue Kreativität. Vielleicht auch einen neuen Mut, das Leben mehr wieder in die eigene Hand zu nehmen. Klar, wir sind immer eingebettet in die Staatsgeschichten, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hast doch normalerweise Möglichkeiten, es selber in die Hand zu nehmen.
Absolut,
in ganz was viele ganz Menschen auch machen. Ja. Und wenn es nur wirtschaftlich ist, die sagen, ich habe einen harten Job, aber ich gehe trotzdem zusätzlich noch Zeitung austeilen oder ich mache da noch was oder ich bilde mich abends, wenn ich hundemüde bin, noch fort, weil ich möchte gerne da noch was lernen und mich verändern. Ich möchte meinen Kindern etwas bieten. Und übrigens, ganz wichtig, habe ich doch die Tage ein Interview mit wem schon? Bruce Springsteen gelesen, ja?
Natürlich.
Ja, klar. Ja. Ein Magazin haben mir meine Töchter geschenkt und ich blätter so rein. Und da sagte er, wisst ihr was? Links, rechts, Mitte, das ist mir alles furchtbar egal. Es geht nur um Folgendes. Die Menschen sollen von ihrer Arbeit leben können, sollen ihre Kinder in die Schule schicken können, sollen ihre Krankenversicherung bezahlen können und damit ein zufriedenes und glückliches Leben führen können. Darum geht es. Und da habe ich gedacht, ich saß da so und habe gesagt, ja, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber in dieser bescheuerten Welt ist das offensichtlich nicht Konsens, weil irgendwie alle völlig durchdrehen.
Ja, das mag dem einen oder anderen naiv erscheinen, aber es ist halt wirklich eine empfundene Wahrheit von jemandem, der eben dieses Kleinstadtleben New Jersey sein ganzes Leben lang beleuchtet hat in seinen Texten und seinen Songs und deshalb eine Autorität besitzt, sowas auszusprechen.
Ich habe es fast als wohltuend empfunden. Klar, ich bin voreingenommen, wie du weißt. Aber ich hatte heute Morgen, als ich bei meinem Vater war, habe ich dann zu ihm gesagt, wir haben natürlich wieder das ganze Weltgeschehen kurz durchgesprochen, die letzten Podcast-Folgen von dem und dem und dem Anbieter. Und dann guckten wir uns so an und ich sagte, Papa, das Leben könnte so schön sein, sagt er, ja, aber irgendwie checken die Leute das nicht. Also wir haben heute ein paar Mal gesagt, Mensch, das war jetzt naiv formuliert, aber vielleicht ist es gar nicht naiv, vielleicht ist es so naheliegend simpel und Wir werden aber völlig verblendet von irgendwelchen Idioten, die uns irgendeinen anderen Mist weiß machen wollen.
Ja, das wäre übrigens auch mein Tipp an all diejenigen, die auf öffentlichen Bühnen sprechen. Sprich mit mir, unser Podcast. Traut euch, solche angeblich naiven Sachen zu sagen. Die Leute werden es euch tausendfach danken, mit absoluter Sicherheit. Und natürlich lauft ihr ins Risiko, weil wir leben eben im Land der im Gleichschrittmarschierer, Datengläubigen, Excel-Sheet-Gläubigen und so weiter. Und das kann aber wirklich das Eis brechen. Klaus, ich möchte gern aussteigen mit Freiheit von und Freiheit zu. Und das in den Kontext der momentan laufenden Fußball-WM stecken gerne. Also Freiheit von, also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe 30 Jahre meines Lebens für die ARD gearbeitet und der Shitstorm, der permanent läuft, ist die Zwangs-GEZ, ja. Und befreit uns bitte von diesen Zwangsgebühren, weil ich gucke das nicht. Ich gucke keine Tagesschau. Und eben, da sind natürlich Fehler gefunden, zweimal drin. Die GEZ gibt es seit Jahrzehnten schon nicht mehr. GEZ, es klingt halt eklig und deshalb wird es immer noch von bemühten Kreisen aufrechterhalten, dieser Titel. Und der zweite Fehler liegt natürlich darin, dass in diesem System eben ein bisschen mehr geboten wird als Talkshows, sondern 50, glaube ich, plus Radioprogramme und sehr, sehr viele Fernsehsender und zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft der FIFA, die im Moment läuft. Und da sind wir bei Freiheit zu. Und da habe ich ein ganz starkes Gefühl, wir sind im Moment zur Aufnahme dieses Podcasts in einer Situation, wo gestern das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste war und dieses Team sich komplett gezeigt hat mit einer Freiheit dazu zu sagen, ich spiele für diese Mannschaft, ich spiele für dieses Land, unabhängig davon, ob meine Mama, mein Papa aus eben der Elfenbeinküste stammt oder kurdische Türkin, kurdischer Türke ist oder aus Afghanistan stammt. Ich reiße mir auf gut Deutsch den Arsch auf dafür, dass das funktioniert. Das ist auch Freiheit.
Und es ist interessant, dass das beim Fußball funktioniert und manchmal in der Gesellschaft nicht.
Ja.
Der Mannschaft wird jetzt zugejubelt, zu Recht. Also das Spiel gestern hat mich auch total begeistert. Die Mentalität, die Power, wirklich diese Hingabe. Und ich erinnere nur, kurz vor dem Siegtreffer hatte die Elfenbeinküste einen Konter und Leon Goretzka startet in der gegnerischen Hälfte. Der rennt los. In dem Moment, wo der losrennt, müsstest du eigentlich denken, da komme ich nie hin. Aber der zieht einen Vollsprint an. Und was passiert? Der Stürmer von der Elfenbeinküste verstolpert den Ball und das gibt Goretzka die Möglichkeit, den wegzuspitzeln. Das war eine hundertprozentige Chance.
Irre Szene.
Mhm. Die wurde heute auch 10-mal überall gezeigt und das ist für mich so eine Monstermentalität und zu sagen, erstmal steht die Anstrengung und der komplette Einsatz. Und jetzt kommt ja der Satz, den wir auch oft in der Kommunikation sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein besseres Resultat gibt, steigt signifikant. Das war genau da der Punkt. Und das war jetzt symptomatisch. Du kannst UNDAF nehmen, du kannst sie alle dazu nehmen, wie sie da waren und sich reingehauen haben bis zum Schluss. Und ich mag das gerne, dass die Menschen jetzt auf einmal immer euphorischer werden. Wir hatten in einer der letzten Folgen gesagt, wenn der Fußball das Einzige ist, was das Land noch retten kann, ist es echt traurig. Aber weißt du, ich bin gerade an einem Punkt, ich nehme es einfach. Ja?
Ja.
Ich nehme es, da ich Fußballfan bin, gucke ich das total gerne. Ich hatte auch gestern mein Trikot wieder an, ist ja klar. Und ich feiere das, aber wir können das als Metapher wirklich nehmen. Da willst du ja sicherlich auch drauf hinaus. Gemeinschaftlich, egal woher, wie, was, wo, ein Ziel, eine Gemeinschaft, lass uns zusammen marschieren.
Ja.
Ist das denn so schwer?
Also nicht die Freiheit von Zwängen, sondern
nein,
die Freiheit zu Verantwortungsübernahme.
Ich möchte dahin, ich will das tun. Also Fußball ist da sicherlich eine tolle Metapher. Klar, du musst dir das angucken, aber schau dir mal an, auch diese tollen Spiele mit diesen vermeintlich kleinen,
großartig,
wo auf einmal 40-jährige Torhüter über sich hinaus
Superstars werden.
Und Staatshelden werden. Was für Geschichten. Oder auch diese kleine Geschichte, die japanischen Fans, die Tribüne sauber machen nach dem Spiel. Also, weißt du, das sind so Sachen, da denkst du, guck mal, es könnte so einfach sein. Mhm. Aber Freiheit zu, ja. Das ist aber dieses Proaktive auch in der Freiheit.
Ja.
Ich bewege mich dahin. Ich möchte das. Denn entscheidend ist doch, Freiheit ist ja wirklich kein Wellnessprogramm. Das ist ja ganz viel Risiko, vielleicht auch Charakterprüfung und manchmal auch eine Zumutung. Aber diese bewusste Entscheidung dafür macht das Leben 10-mal reicher und du wirst immer andere mit berühren und eine Veränderung bei denen im Positiven erzeugen, was total wertig ist, ne? Und Freiheit heißt ja nicht, dass immer alles gut ausgeht. Freiheit heißt eben nur, dass es dein Leben ist, was irgendwie ausgeht. Aber du gestaltest es, also.
Gefällt mir sehr, sehr gut, lieber Klaus. Und bei allen im Detail Unterschieden der Auffassung, glaube ich, haben wir ein paar Punkte gemacht, die auch für die tägliche Rhetorik gut einsetzbar sind, weil natürlich hat das unheimlich viel mit Freiheit zu tun, was wir auf den Bühnen unseres Lebens machen und was wir dort sprechen. Und ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen Punkt, haben fast eine Stunde voll. Und was hältst du davon?
Das macht mich sehr traurig, weil wir uns jetzt gerade erst warm geredet haben bei über 30 Grad, aber macht gar nichts. Mir war eigentlich klar, dass wir das Thema nicht erschöpfend behandeln.
Nee, guck mal, zweite Folge machen, genau.
Ja, nee, weil du hast alleine bei deiner Einleitung ja gezeigt, wie viele Facetten es geben könnte. Ja. Aber ich bin sehr froh mit der Beleuchtung, die wir zu dem Thema hier vorgenommen haben. Und mein Appell wäre auch, tretet doch bitte dafür ein. Und das wird natürlich durch euer Leben passieren als Vorbild, aber eben gerade durch die Kommunikation. Wie offensiv formuliere ich? Ich habe meinen Plan vom Leben. Ich nehme das in die Hand für mich und meine Liebsten und brauche erstmal nur hoffentlich die Rahmenbedingungen, dass ich hier in der Demokratie lebe und sonst ist alles gut. Ich mache das jetzt für mich und ich helfe gerne auch den Leuten neben mir. Tretet dafür ein und schreit nicht nach noch mehr Vollkasko. Das ist es nicht. Das ist nicht sexy.
Sprich mit mir. Der Kommunikationspodcast. Vielen Dank, Klaus.
Danke, Andreas.
Wenn euch das ein bisschen gefallen hat oder ihr das grottig schlecht fandet, schreibt doch einen Kommentar bei uns bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple oder auf jeder Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Wir sind auch dankbar natürlich für Themenanregungen. Die könnt ihr einwerfen bei ohnesorgekommunizieren.de. Das ist die Internetadresse von Klaus, logischerweise. Oder bei podcon.de. Das ist meine. Und wir sind auf jeden Fall dabei, ne?
Und ob wir dabei sind.
Vielen Dank und auf bald.
Bis bald. Ciao.